of you now, 9 times the speed of sound.
Roger that, Dan. I got a solid tech and lock going, tech and 2 and 3.
The tracking data, nav data, and pre-planned trajectory are all went wrong.
Hello. Peekaboo, peekaboo, little love. Moin allerseits, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Folge 93 von Radio Jorns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, gestartet sind wir heute mit einem absoluten Knallersong, wie ich finde, von Kate Bush, Hello Earth, aus ihrem Meilenstein-Album, das darf man wohl ohne Übertreibung sagen, Hounds of Love von 1985. Das ist ja das Grandiose, wenn man sich das mal vor Augen hält, dieser Song, den ihr gerade gehört habt, ist tatsächlich 40 Jahre alt und irgendwie dann offensichtlich doch auch seiner Zeit voraus gewesen. Natürlich kein Chart-Hit, beileibe nicht, auch heute wird er nicht oder meines Wissens nicht im Radio gespielt und könnte sicher sein, wenn er gespielt würde, hättet ihr das Outro der letzten 60 Sekunden nicht zu hören bekommen, weil das ja einfach nicht formatradio-tauglich ist. Dabei ist da dieses grandiose dieser letzte Satz tiefer, irgendwo in der Tiefe gibt es ein Licht, wo sich die Experten heute drüber streiten, bis heute drüber streiten, ob es Kate Bush selbst war oder, wie man munkelt, eine deutsche Freundin, die damals zufällig zu Besuch war im Tonstudio. Ja, was für ein Song. Und weitere werden folgen, kann ich schon versprechen. Ich habe vor wenigen Tagen einen Artikel in der Zeit gelesen. Der Autor Johann Scherer hat diesen Artikel verfasst unter dem provokativen Titel »Wir brauchen weniger Musik«. Bin natürlich sofort drüber gestolpert. Wie kann er nur? Aber ich ahnte sofort, worauf das hinausläuft. Und ich möchte auszugsweise heute zu Beginn dieser Folge mal daraus zitieren. Streamingdienste wie Spotify versprachen die Demokratisierung des Pop. Stattdessen haben sie vor allem Überfluss produziert. Und der Herr Scherer weist mit einer Zahl darauf hin, die mir auch so ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat, aber irgendwie dann auch wiederum nicht verwunderlich. Es sieht wohl so aus, dass aktuell jeden Tag 100.000 neue Songs auf Spotify hochgeladen werden. Jeden Tag 100.000. Er fragt dann auch, ab wann ist mehr Musik, ist größere Auswahl nicht mehr besser? Für die Musikbranche, für Musikerinnen und Musiker, für Hörerinnen und Hörer. Um den Epochenbruch zu verstehen, der mit dem Überfluss an Musik verbunden ist, muss man daran erinnern, dass die Popmusik als Kunstform seit den 60er Jahren nicht nur in Songs und bestenfalls Hitsingles gedacht wurde, sondern vor allem in der Veröffentlichungsform Album. Im Künstleralbum bekam Pop seine Werkform. Oft war und ist so ein Album das Resultat von Monate und teilweise jahrelanger Arbeit. Es ist nicht nur eine Ansammlung von Songs, sondern oft ein konzeptuell durchdachtes Gesamtwerk. Viele Alben, er nimmt dann jetzt zum Beispiel Pet Sounds von Beach Boys, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon oder OK Computer von Radiohead, entstanden in monatelanger Studioarbeit und erschließen sich erst durch wiederholtes Hören. Da haben wir es wieder, ne? Ich gehe da gleich drauf ein. Die Entwicklung hin zum Musikstreaming ist ein Bequemlichkeitstraum im Geschwindigkeitsrausch, der für die Branche lebensgefährlich geworden ist. Denn während Streaming den Zugang zu Musik radikal vereinfacht hat, hat es zugleich die ökonomischen Grundlagen für viele Musiker ausgehöhlt. Algorithmen als digitale Beliebigkeitskuratoren großer Playlists, Empfehlungslogiken, die vor allem massentauglichen Content belohnen. Wann sind die Leute überhaupt so bequem geworden? Musikstreaming gehört heute zu jenen Systemen, bei denen die langfristigen Kosten eigentlich bekannt sind. Der Verlust kultureller Vielfalt etwa, die Entwertung kreativer Arbeit, die wachsende Abhängigkeit von monopolartigen Plattformen. Und doch fällt es offenkundig schwer, aus dem Überfluss auszusteigen. Ich glaube, schreibt er, es wird verkannt, wie sehr eine Reduktion des Angebots in Wahrheit geschätzt würde. Wer zwischen Millionen Songs wählen kann, dem fällt es schwer, Tiefe und Bedeutung zu erleben. Was selten ist, bekommt Aufmerksamkeit. Was jederzeit verfügbar ist, verkommt zum Hintergrundrauschen. Das hat nichts mit Elitismus zu tun, sondern mit menschlicher Wahrnehmung und Wertschätzung. Eine bewusste Reduktion des Angebots hieße daher nicht, neue Hürden zu errichten, sondern den Blick wieder stärker auf künstlerische Qualität, Kontext und kuratierte Entdeckung zu lenken und damit genau jenen Künstlern mehr Aufmerksamkeit zu geben, die im digitalen Überfluss untergehen. Eine gezielte Begrenzung des Angebots könnte Menschen helfen, Musik bewusster zu konsumieren, unabhängig von ihrem Bildungsgrad oder Einkommen. Musik ist so wenig Statussymbol wie Leitungswasser oder Strom. Sie ist eine kulturelle Ressource. Dem Satz, ohne Musik könnte ich gar nicht mehr leben, ist der Kern abhanden gekommen. Der Inhalt der Musik, ohne die man angeblich nicht mehr leben kann. Denn ohne irgendeine Musik kann man ganz wunderbar leben. Was Menschen nicht missen wollen, ist das eine Album, das sie so berührt. Oder vielleicht die 10, 20, 100 Alben, die im Leben berühren, weil deren Inhalt und Erzählung mit dem eigenen Lebensinhalt verknüpft sind. Nehme man die Bindung zu Künstlerinnen und Künstlern wieder ernst, nehme Musik wieder einen ganz anderen wertvollen Stellenwert in aller Leben ein, man würde sich wieder über Musik, über Alben, Songs und Inhalte austauschen. Man würde wieder fühlen, dass ein Album schon viel ist und dass unbegrenzt viele Songs nicht unbedingt mehr sind. So, das war jetzt ein Auszug, eine Zusammenfassung aus diesem großartigen Artikel, der meines Wissens auch online verfügbar ist, unter dem Titel »Wir brauchen mehr Musik« von Johann Scherer. Warum habe ich das vorgelesen? Naja, das liegt ja im Prinzip auf der Hand. In Auszügen habe ich das schon mehrfach thematisiert. Es betrifft nämlich nicht nur die Musik. Es betrifft gleichermaßen natürlich auch die Fotografie oder andere Kunstformen. Wir leben irgendwie in einer Zeit des Überflusses, die längst nicht mehr in irgendeiner Form kuratiert ist. Viele Dinge, die einfach da sind, die wir als selbstverständlich hinnehmen, die frei verfügbar sind. Alles ist irgendwie gratis. Alles ist schnell gemacht, vermeintlich schnell gemacht. Und was verloren geht, ist eigentlich das, was der Herr Scherer hier sehr, sehr treffend darlegt. Und eine der Folgen ist auch, ich habe diese Sendung, kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, diese Folge von Radio Jorns ist eigentlich schon seit 3 Wochen fertig. Ich habe sie aber nicht eingesprochen. Also ich hatte mir so ein paar Themen vorgenommen, die ich erzählen wollte, aber irgendwie fühlte sich das für mich noch nicht rund an und ich brauchte da irgendwie auch ein verbindendes Element. Und ich habe das jetzt über diesen Artikel, den ich, wie gesagt, erst vor ein paar Tagen gelesen habe, gefunden. Denn vieles von dem, was ich erzählen wollte, was ich kürzlich in meinem letzten Newsletter angesprochen habe, kann ich immer wieder auf dieses Essay, auf diesen Artikel der in der Zeit erschienen ist, zurückführen. Verbindlichkeit ist außer Mode gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber in Wetzlar hat man mir erzählt, dass Leica mittlerweile für seine Veranstaltung, wie ich sie ja auch hatte, als ich meinen Vortrag dort gegeben habe, im März zuletzt, 10 Euro Eintrittsgebühren. Und das macht man nur aus einem einzigen Grund, um die No-Shows zu reduzieren. Also Menschen, die sich anmelden und nicht kommen, ohne abzusagen. Also zu diesen ganzen No-Shows kommen ja auch noch die einen Tag vorher oder am gleichen Tag absagen, weil wegen Blitzerkrankung oder solcher Dinge. Aber in Berlin hat man mir erzählt, wo ich auch im März war, in diesem Veranstaltungsort, dass man über alle Veranstaltungen mit einer durchschnittlichen No-Show-Quote von 25% mittlerweile rechnet. Also man überbucht da mittlerweile die Seele einfach. Wenn man weiß, ein Viertel der Leute, die sich anmelden, kommen sowieso nicht. Restaurants nehmen, oder es gibt ja mittlerweile etliche Restaurants, die Reservierungsgebühren nehmen. Das klingt erstmal doof und ist irgendwie unbequem und unschön. Aber erst kürzlich habe ich gelesen, dass es tatsächlich offensichtlich gerade in Großstädten üblich ist, für den Freitagabend oder Samstagabend, also für die besonderen Zeiten, einfach in 3, 4, 5 verschiedenen Restaurants Tische zu bestellen und abends dann zu entscheiden, wo man hingeht. Es ist unfassbar. Also in meinen Augen unglaublich, dieses Vorgehen. Woran liegt es eigentlich? Also ich habe das, ich merke es bei mir selber auch, wenn ich Vorträge mache, wo, das ist im letzten Jahr passiert, anschließend tatsächlich nur Münzgeld im Hut ist. Jetzt nehme ich schon keinen Eintritt. Und es ist nur Moment, die Spendenentwicklung, es ist genau das Gleiche, als ich gestartet bin mit Einblick mit der Zeitung, habe ich gesagt, ja, ich verschenke diese Zeitung an alle Interessierte, weil ich möchte, dass alle, die sich an Fotografie und an den Texten zur Fotografie erfreuen, auch diejenigen, die es sich nicht leisten können, davon partizipieren müssen, in dem Moment, wo ich dafür Geld nehmen muss, kommen auch wieder so diese steuerlichen Aspekte dazu und Umsatzsteuer. Und wenn ich das alles einpreise, wird es eben für den einen oder anderen eine zu große Hürde. Also gehe ich da in Vorleistung und mit ein bisschen Glück gibt es die eine oder andere Spende, die das dann zumindest teilweise querfinanziert. Das hat dann 3 Monate einigermaßen funktioniert. Wir reden ja hier über ein paar Euro. Das ist ja keine Riesenbeträge. Und ich habe natürlich nicht erwartet, dass jeder, der diese Zeitung bekommt, spendet. Ich erwarte noch nicht mal, dass jedem, dem die Zeitung gefällt, spendet. Das habe ich ausdrücklich so gesagt. Wenn man so will, ist das, was ich im Hinterkopf hatte, da wurde ich jetzt kürzlich auch nochmal hingewiesen, dass es so etwas gibt. Das kannte ich natürlich schon. Es gibt diese Tradition Café Sospeso, die in Neapel mal entstanden ist, wo das heißt im Prinzip so auf Deutsch aufgeschobener Kaffee. Gibt es mittlerweile in anderen Städten auch. Wie gesagt, ist eine neapolitanische Kultur, ist da irgendwann mal entstanden, dass man, wenn man einen Espresso getrunken hat, nicht nur seinen Espresso bezahlt, sondern noch einen zusätzlich für jemanden, der reinkommt und es sich nicht leisten kann. Und dann kann man sehen, okay, da ist ein schwebender Kaffee, ist verfügbar. Wenn du dir keinen leisten kannst, der wurde schon bezahlt. Und so habe ich ursprünglich auch gedacht, könnte man dieses Prinzip machen. Nicht jeder kann es sich leisten. Wenn ich von jedem einen Euro oder 1,50 € nehme, würde das irgendwie einigermaßen funktionieren. Passiert natürlich nicht, aber wenn jeder Dritte 5 € gibt, dann funktioniert es wieder. Aber es funktioniert einfach nicht. Es hat jetzt wieder, nachdem ich das im Newsletter angedeutet habe, gab es wieder so eine Welle, auch Menschen, die sich sehr bestürzt gezeigt haben. Da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein. Aber grundsätzlich ist es so, und da mache ich den Menschen noch nicht mal einen Vorwurf, wir sind mittlerweile es gewohnt, Dinge zu konsumieren und vielleicht nicht so sehr drüber nachzudenken. Das Internet hat uns da leider so teilweise ein bisschen in die falsche Richtung gesteckt. Es gibt dann wenige, die bereit sind, ich habe das mal formuliert mit Einzelnen tragen alles, es sieht so ein bisschen so aus, als wenn auch die Solidarität mit den Künstlern hier und da einfach nicht mehr vorhanden ist. Und das führt dazu, gerade in dem Bereich der Fotografie, erlebe ich das halt sehr, sehr stark oder nehme es zumindest so wahr. Im Prinzip bist du gezwungen, zum Influencer zu werden, Provision zu nehmen, Affiliate-Links zu schreiben. Also es ist so, als wenn ich in meinem Newsletter Produkte empfehle und dann immer einen Link dazu setze und jedes Mal, wenn auf diesen Link geklickt wird und gekauft wird, bekomme ich davon eine Provision. Ich habe das nie gemacht und habe mit großer Befremdung auch kürzlich irgendwie wurde ich wieder damit konfrontiert, dass ich, warum ich mich denn da immer so verweigern würde. Es wäre doch eigentlich eine tolle Sache. Aber ich bin so. Es ist, wie es ist, weil ich denke immer, ich möchte gerne dafür entlohnt werden, für das, was ich leiste. Und ich sehe da halt nicht. Aber ich verstehe die Kollegen und Kolleginnen, die das tun, weil nochmal, du bist mittlerweile irgendwie dazu gezwungen. Weil diejenigen, die deinen Content konsumieren und vielleicht auch wertschätzen, gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn man dafür auch einen Euro oder zwei bezahlt. Es ist, wie es ist. Man könnte das sogar achselzuckend hinnehmen, wenn es nicht dazu führen würde, dass der etwas, was ich sehr, sehr bedenklich finde in der Fotografie, der Einfluss der Industrie auf die Kreativbranche Fotografie. Da werde ich aber gleich nochmal drauf sprechen. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Die Frage, die ich mir halt gestellt hatte, und man hat dann ja immer mal so seine Frustmomente zwischendurch, denn ansonsten gehe ich ja sehr positiv und optimistisch durch das Leben und werde mir das auch nicht nehmen lassen. Aber wie gesagt, ab und zu hat man so seine 5 Minuten, wo man sich fragt, sind denn wirklich alle so desinteressiert oder glauben Sie vielleicht, das ist ja auch das, was mir hin und wieder gespiegelt wird, dass es uns gut geht, ne, mit dem, was wir tun. Die Wahrheit ist, glaube ich, und jetzt spreche ich mal für alle im Kunstbereich, dass es niemandem gut geht im Sinne von Geld im Überfluss hat. Das ist nicht der Fall. Und je mehr du da in der künstlerischen Nische steckst, desto mehr ist es der Fall. Die Printmagazine werden ja, ich nehme jetzt nur mal die Printmagazine raus und die bedienen ja im Prinzip schon eher einen etwas größeren Markt. Die werden ja nicht aus Jux und Dollerei eingestellt. Eine nach der anderen. Fine Art Printer wird im Dezember dieses Jahr die letzte Printausgabe veröffentlichen. Von da an gibt es das nur noch online. Denkt an die Diskussion über Dreisat und Arte, die angeblich zusammengelegt werden sollen, weil sich die öffentlichen Rechtlichen nicht mehr so viele Kultursparten-Programme leisten wollen. Dafür gibt es dann eben diesen ganzen anderen Rotz. Entschuldigung, dass ich es so deutlich sage. Da gibt es dann nur noch Rateshows und Kochshows und Reality Trash-Formate. Also das ist ja die Konsequenz. Das ist ja das, was wir heute schon erleben, wenn wir es durch das TV scrollen. Man macht sich dann so ein bisschen seine Gedanken. Ne? Einblick, Radio Jorns. Ist dieser Gratis-Content vielleicht sogar kontraproduktiv? Genau in diese Kerbe hat nämlich jemand gestoßen, der mir geschrieben hat, als Antwort auf mein Newsletter, ist es vielleicht eine Verwässerung des eigenen Övres nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Wer soll denn dann halt noch die Bildbände kaufen? Hat mich natürlich dann auch betroffen gemacht, als ich das gelesen habe. Auch wenn ich es ganz tief im Innern immer geahnt habe. Jetzt bin ich schon jemand, der eben nicht so inflationär raushaut, der seine Bilder nicht in den sozialen Medien zeigt. Und dann kriegst du sowas gespiegelt. Das ist dann auch schwierig. Also das hat alles, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen auch geprägt, vielleicht von dem Elwood-Desaster, was ich ja letztes Jahr in der letzten Folge schon angesprochen habe, was viel Geld gekostet hat. Also mittlerweile haben wir ihn Gott sei Dank wieder. Yay, Das war schon eine taffe Zeit, also 3 Wochen darauf zu warten. Und er ist repariert, hat ein neues Lenkgetriebe und fährt jetzt hoffentlich die nächsten 200.000 Kilometer ohne Murren. Werden wir mal schauen. Aber ja, wer übrigens diesen Newsletter mal, wer ihn nicht hat, wer ihn nicht kennt, ich habe jetzt mal einen öffentlich gemacht als Blogbeitrag, findet ihr unter www.ajorns.com/Elwood, weil es so gut passt. Jetzt machen wir erstmal wieder Musik. Ich habe die letzte Folge, habe ich ein Special gemacht über die Band Madrugada. Und Madrugada aus Norwegen. Und die hat ja viele Jahre Pause gehabt, nachdem der Gitarrist plötzlich verstorben war und der Sänger Sivert Høyem, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Schande über mein Haupt, der hat damals angefangen, dann auch Solo-Platten zu machen und mittlerweile ist Madrugada ja wieder am Start, aber er macht trotzdem parallel auch immer noch Solo-Geschichten. Es sind etliche Alben, die er veröffentlicht hat, die ich auch alle sehr mag und mein absoluter Lieblingssong von ihm ist aus dem neuen Album On a Island, denn genau auf so einem kleinen norwegischen Inselchen, muss man fast sagen, hat er dieses Album aufgenommen, in einer ehemaligen Kirche, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, da ist dieser Song entstanden und der heißt The Rust. Viel Spaß.
In the winter time, the sky is
Meine Güte, was für ein großartiger Song war das. The Rust von Sivert Høyem. Ja, ich habe erzählt, dass ich eine große Resonanz auf meinen letzten Newsletter bekommen habe, was möglicherweise auch daran liegt, dass ich ihn etwas anders gestaltet habe. Ich schreibe ja jetzt, mein Newsletter kommt nicht allzu häufig, weil ich wollte immer vermeiden, dass der irgendwie dann als Spam wahrgenommen wird. Mittlerweile sogar nur in der Frequenz von, ich würde mal sagen, alle 2 Monate. So 5, 6, maximal 7 Newsletter pro Jahr. Und zuletzt war er mir so ein bisschen, wie man das gerne sagt, ZDF, im ZDF-Format, Zahlen, Daten, Fakten. Und ja, das ist hin und wieder auch mal notwendig. Ich habe auch jetzt kein negatives Feedback deswegen erhalten. Und die Newsletter-Abbestellungen, die halten sich auch im Rahmen. Das sind 3-4 pro Jahr. Also zu vernachlässigen. Aber es machte mir einfach nicht so viel Spaß, immer nur zu sagen, so, dann bin ich da, den Workshop könnt ihr buchen, dafür könnt ihr euch jetzt noch anmelden und so weiter und so fort. Ich wollte ein bisschen mehr schreiben, ne? Ein bisschen prosaischer, mache ich halt gern. Und deswegen ist es auch ein bisschen länger geworden. Und ich wollte auch mal wieder ein bisschen mehr eigene Bilder zeigen. Wenn ich es schon nicht in den sozialen Medien tue, ja, es gibt Einblick, kommt aber auch nur zweimal im Jahr. Und ich habe ja auch, ist ja nicht so, dass ich nicht fotografiere. Das tue ich schon noch, trotz der anderen Dinge, die ich so mache. Und im Gegenteil, ich will mir da zunehmend mehr Raum für einräumen, für dieses Fotografieren. Und so habe ich jetzt im letzten Newsletter 10 Bilder gezeigt, die auf Mallorca entstanden sind, als ich dort war im Mai. Und ja, und dann natürlich dieses Thema, was ich da angeschnitten habe, und habe dann wirklich eine tolle Resonanz bekommen, Vorschläge auch, wie man das denn ändern kann. Es gab 2 oder 3 Zuschriften, die sagten, dann mach doch so ein Abo, ein kostenpflichtiges, und einer schrieb, dann machst du es halt, monatlicher Beitrag X, und dafür, da ist dann Einblick und drin enthalten und auch das Zusenden, und dann kannst du dir den Scheiß mit den Rückumschlägen sparen. Ich musste mal lachen, weil das ist, ja, liebe Grüße nach Frankreich an dieser Stelle. Nee, mache ich nicht. Also habe ich ja schon mal gesagt, da bin ich ein bisschen bockig, da bin ich ein bisschen trotzig. Ich will gerne daran festhalten, das macht mir einfach einen Heidenspaß. Und ich sehe ja, dass es leidlich funktioniert. Und als wir jetzt eine Woche weg waren, waren dann auch wieder ein paar B4-Umschläge im Briefkasten mit der Bitte, um Einblick zugesendet zu bekommen, und einige mit einem kleinen Schreiben dabei, und Brief dabei. Also ich habe da viel Freude dran, und also vielen Dank an dieser Stelle dafür, wie ich überhaupt mich sehr, sehr bedanke für die Resonanz, die diesmal wirklich besonders hoch war. Thomas hat mir eine lange Nachricht geschrieben, die ich mir sogar ausgedruckt habe. Es waren 2 DIN A4 Seiten, was ich ganz toll fand. Er ist auf jedes einzelne Bild eingegangen und hat das kommentiert im Newsletter. Und er schrieb aber auch in einem Absatz etwas, was gut passt zu dem, was ich gerade thematisiert habe. Es ist nicht fehlende Wertschätzung, schreibt Thomas, wohl auch keine Übersättigung, denn Qualität neigt nicht zur Übersättigung, sondern zum Wunsch nach mehr. Es ist diese Überschwemmung seitens der Industrie mit Gratisinhalten, die nicht um ein sich Befassen mit Inhalten, sondern um schiere Aufmerksamkeit bemüht. Und weil es so viel davon gibt, konsumiert man sie ohne Bedacht, weil es ja nichts kostet. Und weil deshalb so ganz langsam das Gespür für Qualität verloren geht. Oder noch schlimmer, dass Qualität kaum mehr erkannt wird. Ja, ja, bingo. Also Ausrufezeichen. Das ist genau das Gefühl, was mich auch beschleicht, was auch in dem Artikel, in dem Zeitartikel ja erkennbar wird, weil es auf ganz viele verschiedene Dinge zutrifft. Natürlich nicht nur auf Fotografie. Und es ist die Frage, kriegen wir da noch die Kurve rein, oder ist es vielleicht, ich glaube schon, dass man Einzelne immer noch damit erreicht und zum Nachdenken animiert. Sagen wir mal so, Nachdenken würde ja schon mal reichen. Ich war jetzt auch in den letzten 6 Wochen viel unterwegs. 6 Wochen ist es, glaube ich, her, dass die letzte Folge Radio Jörns erschienen ist. Und unter anderem war ich in Basel für meinen Vortrag, aber auch die Foto Basel zum ersten Mal besucht. Das ist ja auch eines der größeren Events in Europa. Und ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent rausgegangen aus dieser Fotobasel, die in einem einzelnen Gebäude stattfindet, was meines Erachtens einfach zu klein ist. Ich habe hier geschrieben als Stichwort Hamsterkäfige. Also es sind ganz viele vornehmlich Galerien, also gar nicht einzelne Künstler, das gab es auch, aber das war in der Mehrzahl, waren es einfach internationale Galerien, also aus verschiedenen Ländern und Erdteilen, die dort ja Fotografien präsentiert haben, sagen wir mal so. Immer in so kleinen Boxen. Also ich habe so ein bisschen so das Gefühl gehabt, ich war nie in einem amerikanischen Großraumbüro, ich kenne das aber aus den Filmen und so ähnlich kam mir das da vor. Alles viel zu klein, dadurch dann eben auch sehr gedrängt, die Bilder in der Präsentation. Also eine echte Kuration von Bildern, so dass sie vernünftig wirken, war selten zu sehen. Viel zu viele Menschen für so wenig Raum, die sich da durchgedrängt haben, schwierig. Keine Sitzmöglichkeit. Das hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun, braucht gar nicht schmunzeln. Aber hin und wieder, gerade wenn man, ihr kennt das aus Museen oder aus größeren Galerien, diese Bänke, die da hin und wieder aufgestellt sind, wo man einfach mal zur Ruhe kommen kann, sacken lassen kann, vielleicht auch aus dieser Position sich Exponate anschauen kann, halte ich für unheimlich wichtig. Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Zeit. Also sich Zeit nehmen. Die Besucher der Foto Basel haben sich keine Zeit genommen. Also 90%, 95% sind da einfach durchgelaufen. Und was davon wirklich dann hängen geblieben ist von dieser Rezeption, schwierig, schwierig. Also, dass das anders geht, haben wir in Basel in der Volta erlebt. Dort war moderne, zeitgenössische Kunst, junge Künstler und Künstlerinnen vornehmlich. Alles etwas großzügiger vom Platz, von der Konzeption ähnlich, aber mehr Platz. Mehr Raum, mehr Sitzgelegenheiten. Also das hat schon auch sehr, sehr frisch, die Kunst. Also während man in der Foto Basel vieles gesehen hat, wo man sagt, ja, habe ich schon mal gesehen, kenne ich, war so in der Volta die neue Kunst. Also es hat so gut wie keine Fotografie stattgefunden. Es war Malerei, Bildhauerei. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Überhaupt, Basel, echtes Highlight, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich war nicht das erste Mal da, aber das erste Mal, wo ich wirklich Zeit hatte, auch mal 2 Tage durch Basel zu laufen und das alles mal genießen, die Gastfreundschaft zu genießen. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal an Gabriel, bei dem wir übernachten durften und der einen Tag den quasi Fremdenführer für uns gespielt hat. Das war ganz, ganz großartig. Den zweiten Tag sind wir dann alleine losgelaufen, Annette und ich. Und ja, also für mich ist ja schon, ich finde ja dieses Reintreiben so unfassbar faszinierend, wo man einfach in den Rhein reinspringt und sich über eine Strecke von mehreren hundert Metern im Rhein treiben lässt und irgendwo wieder aussteigt und zurückläuft. Ich finde das grandios und dass das auch so vielfach in Anspruch genommen wird. Wir sind dann zum Dreiländereck gelaufen, was ein ganz toller Spaziergang war, wo so eine alternative Partyszene auch entstanden ist. Also Basel komme ich definitiv wieder hin. War der Hammer überhaupt, auch die Resonanz dort der Menschen bei dem Vortrag. Und auch hinterher haben wir noch lange zusammengesessen an den Abend. Ganz, ganz toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann war ich in Arles beim Rencontre zum zweiten Mal. Letztes Jahr das erste Mal mich total verliebt in dieses ja schon sehr, sehr alte Fotofestival. Das größte oder zumindest eines der größten in Europa. Also das Konzept ist wirklich faszinierend. Der eine oder andere kennt vielleicht das Horizonte Festival in Zings. Das müsst ihr euch einfach in groß vorstellen. In groß und mit besserem Wetter und mit leckererem Käse und Wein und Savoir Vivre und eben auch nicht nur Naturfotos, Naturfotografie, sondern eben ja alles, was man sich so vorstellen kann. Das ist eine Stadt, die ist gar nicht so groß und die ist vollgefropft mit Kunst, mit Fotografie. nicht nur an dem Eröffnungswochenende, sondern auch an über die 3 Monate, die dieses Festival läuft, 3 oder 4 Monate sogar, die dieses Festival läuft. Und das ist auch schon eine Erkenntnis, die ich jetzt aus diesem Jahr getroffen habe. Dieses Jahr war ich ja nicht nur Besucher, sondern auch Aussteller. Ich war mit einem Bild, habe ich mich beteiligt an einer Gemeinschaftsausstellung, die vom Profifoto organisiert wurde in der Innenstadt, in einer Galerie. Fotos von 40 verschiedenen internationalen Künstlern und Künstlerinnen haben wir dort gezeigt. Das war ganz toll, auch mal die Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Und dann gab es halt so ein paar Pflichttermine, so natürlich die Vernissage, aber auch dann so Treffen mit verschiedenen Verbänden und Organisationen und wie das so ist. Ich bin ja Mitglied im Freelance-Verband. Ich bin Mitglied in der DGPH berufenes und dann kommt man dann schon, da kommt dann ein Termin zum anderen dazu. Und dann war die Woche vorbei und ich war nicht erholt, habe ich festgestellt. Und das war ein bisschen schade, das war letztes Jahr anders. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass es in der Eröffnungswoche offensichtlich viele Menschen gibt, die dort ja eben aus professionellen Gründen sind, die das Ganze aber sehr arg als Pflichttermin offensichtlich verstehen und wahrnehmen, die durch diese ganzen verschiedenen Dinge nur durchhuschen. Auch hier wieder Wahrnehmung, was bleibt da tatsächlich hängen, wie sehr wird sich da tatsächlich auseinandergesetzt. Mir ist das alles zu oberflächlich. Ich merke das immer mehr. Ich brauche das alles auch nicht. Auch wenn das manchmal wichtige Menschen sein mögen. Ich möchte mich da eigentlich, wenn ich so etwas mache, viel mehr in Ruhe mit dem auseinandersetzen. Auch mit diesen vielen, ich habe das glaube ich mal erzählt, es gibt 30 oder 40 offizielle Ausstellungen während dieses Rencontre, die man für eine einmalige Gebühr von 40 Euro alle sich anschauen kann. Und was ich ganz großartig finde, es gibt einen riesengroßen Bildbandmarkt, der auch mehr Platz verdient hätte, dem ich viel mehr Platz gönnen würde. Das waren auch alles so kleine Hamsterkäfige da. Auch dafür hätte ich gern viel, viel mehr Zeit gehabt. Ganz fantastische Sachen, die dort zu sehen sind von kleinen und Kleinstverlagen aus der ganzen Welt. Allein dafür lohnt sich meines Erachtens der Besuch des Rencontre. Aber es gibt darüber hinaus neben den offiziellen Dingen auch ganz, ganz viele Satellitenveranstaltungen, werden die genannt, inoffizielle Ausstellungen. Alle Galerien öffnen ihre Pforten. Das kostet gar nichts. Da gehst du einfach rein. Manchmal bieten die dir auch ein Glas Wein an oder ein Espresso. Das ist das, was mir dieses Jahr am meisten gefallen hat. Mein Highlight war definitiv, dass ich beim großen Helden Ragnar Axelsson nicht nur einen Vortrag mir anhören durfte, sondern ihm anschließend auch die Hand schütteln, mich kurz mit ihm unterhalten. Ganz, ganz toller Kerl. Sehr bescheidener, bodenständiger Mensch, mit der seine großartigen Bilder da präsentiert hat in einem Vortrag. Der leider viel zu kurz war, hätte auch viel länger erzählen können. Aber ansonsten diese vielen kleinen Randveranstaltungen, dafür hätte ich gerne viel, viel mehr Zeit gehabt. Und deswegen erwäge ich tatsächlich nächstes Jahr schon wieder hinzufahren, aber vielleicht nicht in dieser offiziellen Eröffnungswoche, sondern einfach später. Vielleicht auch tatsächlich erst im September, wo es nicht mehr so arschheiß ist. Das ist also wirklich bei 33, 34, 35 Grad da rumzulaufen. Das ist manchmal auch nicht mehr feierlich. Ich weiß, es ist alles Klagen auf hohem Niveau, aber ja, wenn es die Temperaturen etwas gemäßigter sind, der Campingplatz nicht aus allen Nähten platzt und man stundenlang zum Pinkeln anstehen muss, das hat dann vielleicht auch irgendwie seine praktischen Vorteile. Ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Und auch wenn das jetzt alles so ein bisschen zwiegespalten klingt, ist es nicht. Ich halte diese Veranstaltung für unheimlich wichtig. Ich könnte ja auch noch La Gacillie erwähnen in Baden, ein ganz, ganz großartiges Event. Im November haben wir noch die Paris Photo. Das ist ja das größte Foto-Event Europas jedes Jahr. Und ich stelle mit Bestürzung fest, immer wieder, auch in meiner Bubble, wenn ich so auf verschiedenen Veranstaltungen bin, dass viele dort weder beim Rencontre noch bei La Gacillie noch Paris Photo oder Photo Basel noch nie gewesen sind. Viele hören sogar davon das erste Mal. Und das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich da nicht, wenn man fotoaffin ist, fotografieaffin ist und eine Leidenschaft für die Fotografie hat. Da werden überall stundenlang Technik-Tutorials geschaut und als Inspiration deklariert. Das ist überhaupt so ein Label Inspiration. Ich sehe da eine völlig falsche Entwicklung, die ganz viel mit dem Industrieeinfluss, ich hab da eben schon drauf hingewiesen, zu tun hat. Influencer, die euch erklären, wie wichtig die Technik ist und dabei nicht merken, dass sie eigentlich zunehmend, wie ich das irgendwann mal formuliert habe, zu Sargnägeln für die kreative Fotografie mutieren. Tatsächlich halte ich viele von denen quasi für Teil des Problems. Das hat mit diesem Industrieeinfluss zu tun. Der irgendwie schleichend manchmal auch um die Ecke kommt. Ich war ja jetzt auf dem Summer-Event vom BPP, dem Bund Professioneller Porträtfotografen. Die hatten mich eingeladen, dort einen Workshop zu geben. Und da bin ich gerne hingefahren, habe da auch ein paar tolle Kollegen seit langer Zeit mal wieder gesehen. Zum Beispiel den Sascha Hüttenhain, den ich viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und den Thomas B. Jones, den ich immer sehr gerne treffe. Und es waren hatten zwei tolle Abendveranstaltungen, die sehr chillig waren. Und es gab aber auch so eine Ansprache. Und in dieser Ansprache, im Prinzip fing das schon damit an, dass dieses Summer-Event eröffnet wurde. Und dann wurden erst die Industrievertreter vorgestellt, die alle da waren mit Ständen. Und die wurden vorgestellt und anschließend wurden dann die Referenten vorgestellt. Wo ich auch dachte, ah, das ist eine interessante Reihenfolge. Da sieht man ja auch gleich so ein bisschen, wer ist hier wichtig und wer ist so am zweitwichtigsten. Es gab dann auch eine Ansprache, den ersten Abend, wo man sich bedankt hat, dass so viele Menschen gekommen sind, die das gebucht haben. Das war ja ging über drei Tage und die haben jetzt auch eine neue Führung, eine neue Geschäftsleitung und das haben sie so ein bisschen über den Fokus und die Strategie des BPP erzählt und dass man noch stärker die Nähe zur Industrie suchen will, um den Mitgliedern noch mehr zu helfen, die Kreativität ausleben zu können. Und ich saß dann so ein bisschen in meinem Liegestuhl und dachte, das ist spannend, weil ich diesen Zusammenhang so gar nicht so richtig kapiere. Mir ist dann tatsächlich auch noch einen nächsten Tag, und das muss ich euch unbedingt erzählen, ich habe die sogar eingesteckt und mitgenommen, eine Broschüre, die da auslag, von Calumet. Und das soll jetzt ausdrücklich kein Calumet-Bashing werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir ins Auge gefallen ist. Es ist eine sehr wertig gemachte Broschüre mit die hat auch, wie viel? 80 Seiten hat die, glaube ich, ja, genau. Und heißt Perfect Pick. Scheint es zweimal oder dreimal im Jahr zu geben. Ich habe hier die Ausgabe 1 2025 überschrieben mit Dein Guide für perfekte Bilder. Darüber war ich nämlich gestolpert, weil mein Vortrag ja hieß Das unperfekte Porträt. Und da dachte ich, ach, guckst du mal, wie es perfekt geht. Und ist als Subtitle steht da auch Inspiration. Inspiration, Kaufberatung, Tutorials. Ja. Und dann habe ich das aufgeschlagen und bin gleich der erste Artikel ist ein Inspirationsartikel. Es geht um Vogelfotografie. Ein paar tolle Naturfotos. Und dann schaue ich mir das an und es ist überschrieben mit vielseitiges Super-Telezoom für ambitionierte Fotografen. Da wird also das neue Sony FE 400 bis 800 mm Super-Telezoom vorgestellt. Dann blätter ich nochmal zurück. Moment, das ist dann ja wohl doch eher eine Kaufempfehlung. Nee, steht tatsächlich unter Inspiration. Insgesamt gibt es 10 Inspirationsartikel in dieser Broschüre. Ein zweiter Artikel ist überschrieben mit OM-System OM3. Dann gibt es einen Artikel über die Sony FX3, einen Artikel über Tamron 90mm 2,8 Makro. Naja, ihr ahnt, worauf das hinausläuft. Und zusätzlich gibt es Bestenlisten, Kaufberatung, Tutorials. So, also, warum erzähle ich das? Das ist das, was die Industrie unter Inspiration versteht. Und ich denke, es macht manchmal Sinn, einfach mal 3 Schritte zurückzugehen und zu gucken, Moment mal, was hat das hier eigentlich für eine Entwicklung genommen? Und das geht eigentlich weiter. Man könnte das fortführen mit dem Thema Workshops, auch ganz beliebtes. Da stellt sich wirklich die Frage, bei diesem Summer Event wurden ja, gab es ein großes Workshop-Angebot, ich glaube 12 Workshops. Und die waren mit Sicherheit auch alle ganz toll. Ich habe da jetzt an keinem teilgenommen, aber ich rede gar nicht explizit von diesen Workshops, sondern, obwohl ich da gleich noch ein Beispiel zu habe, sondern von diesem Thema: Wer will eigentlich heutzutage wirklich noch etwas lernen bei Workshops und sich inspirieren lassen? Wenn man sich das Angebot der Workshops anschaut, was ja auch durch die sozialen Medien geistert. Ich will da jetzt aber gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus meiner eigenen Agenda. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen hervorragend laufenden Workshop im Programm. Da habe ich in einem Hotel 3 Zimmer gebucht, habe in jedes Zimmer ein Model reingesetzt und dann wurde da fotografiert. Das ging dann bis Dessous-Fotografie. Und habe das mit wenigen Teilnehmern gemacht, 6 Teilnehmer, jeweils 2 Teilnehmer in einem Zimmer. Und dann bin ich, und so war die Idee, ich gehe von Zimmer zu Zimmer und gebe Tipps, Hilfestellungen, Ratschläge. Naja, was man so macht als Workshop-Leiter. Und je länger ich diesen Workshop gemacht habe, und er war jedes Mal innerhalb von Stunden ausgebucht, desto mehr hat sich ein anderes Verhalten der Teilnehmer eingeschlichen. Ich bin dann in die Zimmer gekommen und wurde dort immer relativ schnell wieder weggeschickt nach dem Motto: Ach Andreas, du kannst ins nächste Zimmer gehen, wir kommen schon klar, passt schon. Und das haben dann alle gemacht. Also ich saß dann wirklich irgendwann, nachdem ich einmal die Zimmerverteilung gemacht habe und alle 2 Stunden war dann eine kurze Pause mit Wechsel der Truppen. Ansonsten saß ich in der Hotellobby und habe Kaffee getrunken. Das ist also kein Witz. Ich habe tatsächlich eine Kaffee-Flatrate da gehabt. Ich bin immer morgens hingegangen, habe 10 Euro bezahlt und konnte mich dann selbst bedienen am Kaffeeautomaten. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt: Was machst du hier eigentlich? Das kann es doch nicht sein. Was hat das eigentlich noch mit Workshop zu tun? Und deswegen habe ich das eingestellt. Aber das ist ja nur ein Beispiel von dem, was vielfach passiert. Es ist völlig okay, dass es solche Veranstaltungen gibt, weil man damit gerade zu Beginn sich vielleicht so ein Portfolio aufbauen kann. Aber ich finde allein schon den Titel Workshop dann eigentlich falsch. Das Ding hat dann ein falsches Label. Sei es drum. Fakt ist, wir haben eine Workshop-Schwemme deswegen, weil die Menschen zu bequem geworden sind, sich selber zu kümmern um ein Model, um eine Location. Also wird ihnen das abgenommen und das reicht dann, um das Workshop zu nennen. Und auch hier Überangebot, es ist einfach zu viel, immer mehr, immer mehr, immer mehr und dadurch immer beliebiger. Beim BPP habe ich nachdem ich dann meine Zusage gegeben habe, dass ich das mache, nachdem die mir die Anfrage geschickt haben, habe ich einen vorher ein Briefing bekommen, hatte ich auch noch nie. Ein Briefing, so nach dem Motto, Andreas, bitte bedenke, das sind alles professionelle Fotografen, also alles Berufsfotografen und Fotografinnen. Und Punkt zwei, bitte nicht nur fotografieren, sondern erzähl auch ein bisschen was über das Mindset, weil das, wir wollen ja auch, dass die was mitnehmen. Und drittens, bitte achte darauf, dass es kein Rudelschießen gibt. Wo ich dann auch dachte, das muss man jetzt den Menschen auch noch sagen. Kein Rudelschießen beim Workshop, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich persönlich hätte meinen Workshop, wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten sogar ganz ohne Fotografieren gestaltet, sondern es geht nämlich bei dem Thema und das unperfekte Porträt vor allem um Mindset. Und so war es dann auch. Das waren ja eh kurze Workshops, 3,5 Stunden haben die gedauert, aber die Hälfte davon haben wir gequatscht. Und dann, ja, dann wurde noch ein bisschen fotografiert, aber es ging vor allem um dieses Thema, ich will die Köpfe erreichen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, weil das, was am Ende fotografiert wird, hat ganz viel mit der eigenen Überzeugung zu tun, mit dem eigenen, ja, ich finde leider keinen besseren Begriff, Mindset. Und alles das, was ich jetzt über Workshops erzählt habe, kann man 1:1 auch auf viele andere Veranstaltungen übertragen, für die irgendwie die Maxime zu gelten scheint, mehr ist mehr. Ich denke da immer, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, mein Meetup im Dezember, was ich ja einmal im Jahr mache, das könnte viermal so groß sein. Also ich könnte tatsächlich das Hotel, vielleicht mache ich das irgendwann auch mal beim Jubiläum, aber ich könnte wahrscheinlich viermal so viele Teilnehmer haben und das ganze Hotel voll machen. Das ist ja ein Riesenhotel. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, dass die Intensität, die Wahrnehmung und das, was die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen mitnehmen, hinterher deutlich höher ist. Und irgendwie zu all dem, jetzt habe ich so lange gesabbelt, jetzt muss eigentlich mal wieder ein bisschen Musik kommen, passt zu dem, was ich gesagt habe, zu diesem Weniger ist mehr auch sehr gut. Der nächste Song, Brian Ferry, den habe ich noch nicht so oft gespielt, leider. Müsste ich eigentlich mal nachholen. Der hat ja nachdem sich Roxy Music aufgelöst hat, Solo weitergemacht und mittlerweile gibt es mehr Solo-Alben, als es jemals Roxy Music-Alben gegeben hat. Und im Jahr 94 hat er ein Album gemacht, Mamuna, was ich wirklich jedem sehr, sehr empfehle. Ein ganz tolles Album, was 2023, also fast 30 Jahre später, nochmal als Deluxe-Album, als Deluxe-Version auf den Markt kam, mit Bonus-Material. Unter anderem gibt es dann einige Songs in Instrumentalversion, aber auch in Stripped-Down-Version, wie man so schön sagt. Und eines dieser Beispiele habe ich jetzt mitgebracht und spiele ich jetzt The Only Face in der Piano-Only-Version. Viel Spaß damit.
Havana moon, you got me in the strangest mood. Just me, myself, no one else would ever be so blue. No backstreet woman, no grand hotel. The only face out of place, an empty shell. I wanna be alone. I wanna be alone. Me, myself, no one else. I wanna be alone. Wahrnehmung. Nobody knows me like you do. Nowhere to turn, never learn, I can break through. No backstreet woman, no grand hotel. The only face out of place, an empty shell. I wanna be alone. No one else, I wanna be alone.
Wow, so reduziert, so schlicht und doch und vielleicht gerade deswegen so intensiv. Man spürt so richtig den Herzschmerz von Brian Ferry bei diesem Song, der auch in der Originalversion ganz toll ist, The Only Face, aber hier in dieser reduzierten Piano-Version mir noch besser gefällt. Ein Thema, was ich vor 2-3 Folgen hatte, war dieses Thema, was ist eigentlich Kunst? Da haben mich viele Zuschriften erreicht, immer noch erreichen mich Zuschriften. Eine hat mir inhaltlich widersprochen in dem Punkt, dass ich gesagt habe, es muss einen Rezipienten geben in der Kunst. Da schreibt mir jemand, du sagst in deinem Podcast, mindestens ein Rezipient müsse Kunst entgegennehmen, sonst ist es keine Kunst. Ich widerspreche entschieden. Vivian Mayer hat tausende Fotos gemacht und sie niemandem zu ihren Lebzeiten gezeigt. Sie hat überhaupt nicht kommuniziert. Sie hat die Bilder größtenteils nicht einmal entwickelt. Ist sie deshalb keine Künstlerin gewesen? Sind ihre Fotos etwa erst im Nachhinein zur Kunst geworden? Ich habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auf so eine Zuschrift nur gewartet, weil ich, bevor ich das damals gesagt habe, habe ich natürlich auch längere Zeit darüber nachgedacht und natürlich ist das alles eh nicht auf meinem Mist gewesen, gewachsen. Ich habe ja viel gelesen darüber und manchem habe ich zugestimmt, manchem weniger und ich hatte Vivian Mayer tatsächlich bei dieser Aussage im Kopf und ich habe dann auch geantwortet, dass ich darin keinen Widerspruch sehe. Und zwar deswegen, weil ich gesagt habe, so, ja, wo habe ich denn das geschrieben? Da. Also grundsätzlich verstehe ich erstmal, dass jemand das sagt. Ich glaube, die meisten von denen, die das jetzt hören, haben diese Geschichte von Vivian Mayer, diesem Kindermädchen, bei dem sich nach ihrem Tod herausgestellt hat, dass sie hunderte, tausende Bilder gemacht hat, viele Filmrollen gar nicht entwickelt und sehr viel und auf den Straßen Amerikas unterwegs war, fotografiert hat und eine ganz, ganz hervorragende Street-Fotografin offensichtlich war. und was man aber zu Lebzeiten nicht wusste und was ich im Verborgenen gemacht habe. Ich habe für mich das so erklärt, dass Vivien Maier natürlich schon vor dem Fund ihrer Negative auf dem Dachboden eine großartige Fotografin war, dass diese Fotografien aber erst zu Kunstwerken wurden, als die Dritten zugänglich wurden. Auch wenn das jetzt ein bisschen wie Haarspalterei klingt, aber ich schließe mich tatsächlich bei der Definition von Kunst all jenen an, die sagen, dass es dieses Dreieck Kunst, Kunstwerk und Rezipient benötigt. Der Kunst also immer eine Kommunikation innewohnt. Ne. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich persönlich, für mich ist es schlüssig und ich finde das überzeugend. Ja, aber ich verstehe jeden, der das vielleicht anders einordnet. Harald hat mir geschrieben, drei Definitionen zu diesem Thema fand ich sehr, sehr interessant. Arno Fischer, DDR-Fotograf, hat mal gesagt, wenn man einen Mann an der Bushaltestelle fotografiert, muss hinterher auf dem Foto mehr sein als ein Mann, der auf dem Bus wartet. Sehr schön. Gefällt mir sehr. Paul Klee, ein großer Maler, hat gesagt, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Auch sehr schön. Und ein unbekannter Autor, nicht alles Geheimnisvolle ist große Kunst, aber große Kunst ist immer geheimnisvoll. Was wiederum dazu verführt oder implizit oder bedingt, dass man darüber nachdenkt. Ne? Ich habe, glaube ich, Tom Waits mal zitiert, "We have a deficit of wonder right now." Kommt ja auch in meinem diesjährigen Vortrag vor. Dazu passt sehr schön ein Zitat, was ich kürzlich gefunden habe. Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. Und dazu passt wiederum auch eine Zuschrift sehr schön, die mich sehr erfreut hat, die mich sehr berührt hat, von Ralf. Ein Feedback zu meinem Bildband im Jahr des Drachen. Lieber Andreas, ohne Pathos, ohne große Interpretation, einfach ein paar Gedanken zu deinem im Jahr des Drachen. Was sehe ich in deinen Bildern? Deine Bilder, meine Gedanken. Deine Bilder, was sie in mir auslösen. Deine Bilder, sieht es so in mir aus? Verlorene Seelen, Sinneskrisen, persönlich, politisch, religiös. Fehlender Anker in der Welt, Krieg, Reizüberflutung, Desorientierung, schwarze Löcher, die Seelen fressen, Einsamkeit, gesellschaftlicher und sozialer Bankrott. Wo ist mein Platz? Wo kann ich mich noch verorten, erden, zwischen Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit, in einer Zeit, die uns überfordert? Danke für diese Irritation und das Echo. Das bleibt.
I may know the word, but not say it. I may know the truth, but not face it. I may hear a sound, a whisper, sacred and profound, but turn my head, indifferent. I may know the word, but not say it. I may love the fruit, but not taste it. And I may know the way, to comfort and to soothe a worried face. But fold my hands, indifferent. If I'm on my knees, I'm begging now. If I'm on my knees, I'm groping in the dark. I'd be praying for deliverance from the night in to the day. But it's all great here. It's all great. But it's all great to me. I may know the word, but not say it. Now this may be the time, but I might wait. But I might waste it. This may be the hour. Something moved me, someone proved me wrong. Before night comes, with indifference. If I'm on my knees, I'm begging now. If I'm on my knees, I'm groping in the dark. I'd be praying for deliverance from the night here to the day. If I'm on my knees, I'm begging now. If I'm on my knees, I'm groping in the dark. I'd be praying for deliverance from the night in to the day. But it's all great here. It's all between them, chasing demons down until they fall in fitful sleep, enough to keep their strength, enough to crawl into my head. The tangled threads they riddle me to solve again. Thank you.
Irgendwie ist die Musik diesmal besonders grandios, finde ich. Ich hoffe, ihr auch. Das war Natalie Merchant, ehemalige Sängerin von 10.000 Maniacs. Das war auch eine ganz tolle Band. Die Natalie, die hat im Jahr 1995, also vor 30 Jahren, ein ganz, ganz großartiges Album aufgenommen, Tiger Lily, was wirklich in jeden Plattenschrank gehört. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt und einen Song daraus gespielt bei Radio Jorns. Und 20 Jahre später hat sie dieses Album nochmal aufgenommen, im Jahr 2015. Das Album hieß dann Paradise is Here. Und nochmal aufgenommen, die Songs neu abgemischt, zum Teil reduzierter und einige Songs haben dadurch sehr, sehr stark gewonnen. Und einer von denen ist, also in meinen Ohren, einer von diesen Songs ist dieser hier, I May Know the World, der mir gar nicht so in Erinnerung war auf dem Album Tiger Lily. Da hatte ich andere Favorites auf diesem Album, obwohl das ganze Album toll ist. Und ja, wie gesagt, dann kam diese Neuaufnahme und ich war völlig aus den Schuhen gehauen und deswegen habe ich diese neuere Version gespielt von Natalie Merchant. Ich habe bin gestolpert kürzlich über eine Kolumne einer Kollegin, die Namen nenne ich jetzt nicht, tut ja auch nichts zur Sache. Diese Kolumne war überschrieben, also diese Kollege macht Fotografenberatungen und Coachings und es geht also darum, wie kann man in dieser Branche bestehen und sie macht das seit vielen Jahren und ganz hervorragend und ist da auch sehr erfolgreich mit und das völlig zu Recht. Bei dieser Überschrift der Kolumne bin ich allerdings schon ein bisschen in Stolpern gekommen, weil ich dachte, na, das sehe ich jetzt wirklich nicht so. Der Gast bestimmt, ob das Essen schmeckt und nicht der Koch. Da habe ich so gedacht, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. weiß ich nicht, ob man das so eins zu eins übertragen kann. Ich kapiere total, was dahinter steckt. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, selbst in der Gastronomie, würde ich doch mal sagen, gibt es ja Unterschiede. Ja, da gibt es natürlich die sehr einfach gestrickten Geschichten, wo du egal was du bestellst, anschließend auch noch Ketchup dazu bestellen kannst, weil es besser schmeckt. Oder am besten gleich dem Koch sagen, tu mal ordentlich Ketchup drauf. Und dann gibt es jene, wo man das besser nicht tut. Wenn man kein Lokalverbot bekommen möchte. Nach dem Motto, der Koch hat sich schon was dabei gedacht. Und manchmal, nur manchmal ist es ja auch so, dass man sich auch überraschen lassen möchte. Mit der Maßgabe, hey, ich kann selber kochen, zu Hause koche ich auch, ich will mich jetzt mal überraschen lassen und jetzt bestelle ich auch mal etwas, was ich nicht kenne. Vielleicht mag ich es gar nicht so gern wie mein eigenes Spaghetti Carbonara, aber ich bestelle das jetzt mal, einfach um auch mal etwas anderes zu sehen und zu bekommen und ein Gefühl dafür zu entwickeln und vielleicht vielleicht ist es ja auch dann total grandios. Also will sagen, dieses Zitat ist, finde ich, mit Vorsicht zu genießen, auch in der Fotografie und ja, auch in der Auftragsfotografie. Das ist das, worüber ich auch bei meinem Workshop beim BPP erzählt habe. Ich anerkenne, dass Auftragsfotografen da in einem anderen Fahrwasser unterwegs sind als ich und dass man natürlich Rücksicht darauf nehmen muss, was die Kunden wollen, aber dass es nicht automatisch bedeutet, dass man sein eigenes fotografisches Verständnis komplett ad acta legen sollte. Deswegen habe ich das hier nochmal zitiert. Ich weiß nicht genau, wann ich die nächste Folge von Radio Jorns mache. Die ist ja jetzt auch besonders lang geraten und muss vielleicht auch jetzt erstmal muss man vielleicht erstmal sacken lassen. Falls das, falls wir uns vorher nicht hören, will ich an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben auf unser Event Books and Stories am 24. August in Hahn. Da seid ihr alle herzlich eingeladen. Man muss sich nicht anmelden, einfach kommen, kostet auch nichts. Books and Stories haben wir letztes Jahr aus der Taufe gehoben, die beste Ehefrau von allen und ich, dem wir gesagt haben, es ist im Prinzip so eine Art Büchermesse ist hochgegriffen, aber ein Event, wo einfach mal alles, was ich bisher publiziert habe und was noch verfügbar ist, auf die Tische gelegt wird, wo man ganz in Ruhe reinschauen kann. Es gibt ja das einfach das große Problem, all meine Publikationen sind nur, was heißt nur, aber eben doch nur in meinem Webshop erhältlich. Und nicht alle mögen das einfach jetzt blind bestellen. Und wenn so etwas nur online verfügbar und ich bin ja selbst derjenige, sagt, man muss das anfassen, man muss das fühlen, man muss das riechen, das gehört alles irgendwie dazu, zu meiner Fotografie. Da muss ich das eben auch tun, da muss ich das auch zeigen und das machen wir einmal im Jahr in Hahn im Café König. Könnt ihr euch merken, 24. August, 11 Uhr geht's los. Wir werden so bis 17 Uhr ungefähr da sein, schätze ich mal. Kommt vorbei, schaut euch das an, lasst uns quatschen, gemeinsam Musik hören. Café König in der oberen Etage, tolles Ambiente, man kann da lecker essen und trinken. Und ja, wir können uns da austauschen. Man kann vielleicht auch mal das eine oder andere in Hintergrundgeschichten erzählen, falls ihr da Lust drauf habt. Es gibt auch und tatsächlich nur bei diesem Event ganz besondere Sachen auch zu erwerben und auch nur bei diesem Event gibt es außerordentliche Rabatte, die ich dieses Jahr vor allem auf meine ganzen Softcover-Geschichten geben werde. Gebe ich aber vorher nicht bekannt, müsst ihr einfach kommen und schauen. Es wird die letzten drei Exemplare der limitierten Edition von Im Jahr des Drachen dort geben, die ich zurückgehalten habe, weil sie ganz kleine kosmetische Fehler haben. Und das Ding ist ja nun, war ja innerhalb von 4 Wochen ausverkauft und das ist eine echte Besonderheit. Und die letzten Exemplare gingen ja für sehr, sehr viel Geld weg. Und jetzt gibt es nochmal 3 Stück. Aber eben nur bei den Books and Stories. Und wir haben so viel Spaß daran letztes Jahr gehabt und haben immer jetzt auch, als wir unterwegs waren für meinen Vortrag, erkannt, dass da eine große Nachfrage nach ist. Aber wir konnten nicht immer alles mitnehmen, gerade wenn wir jetzt länger unterwegs waren. Wir wollen nächstes Jahr mit Books and Stories auch auf Tour gehen und in Städte fahren. Wo und wie genau, ich weiß nicht, wenn wir keine Location finden, fahren wir vielleicht irgendwo auf den Supermarktparkplatz und stellen uns da hin und bauen uns da auf für ein paar Stunden. Keine Ahnung, ist jetzt sehr ins Unreine gesprochen, aber darauf wird es hinauslaufen, kann ich schon mal ankündigen, das wird es nächstes Jahr auch geben. Aber einstweilen für dieses Jahr gilt 24. August, 11 Uhr, Café König. Freue mich auf euch. So, dann schließe ich mal diese Folge von Radio Jorns, die ja einiges beinhaltet hat, was vielleicht nachdenklich macht, worüber es nachzudenken gilt, mit etwas Launigem, mit etwas Lustigem, was ich auch in den sozialen Medien irgendwo gelesen habe. Eine vermeintliche Konversation, eine vermeintliche Konversation in einer Facebook-Gruppe. Wahrscheinlich nicht echt, aber wenn nicht echt, dann auf alle Fälle toll ausgedacht. Da schreibt jemand in eine Tattoo-Gruppe, wie sehr tun Tattoos eigentlich wirklich weh? Und dann antwortet jemand, na, das kommt drauf an, wo. Und darauf kommt dann die Einlassung, ich komme aus Dresden. Ich finde die wahrscheinlich lustiger, als ich es finden dürfte. Egal, wir schließen die Folge heute mit einem weiteren Stück Musik von Nick Cave, den ich ganz großartig finde, aus meinem Lieblingsalbum von Nick Cave. Da habe ich schon mal was draus gespielt. Push the Sky Away heißt dieses Album von 2013. Das wollt ihr auch haben. Spielen tue ich heute We Real Cool. Ist doch ein schönes Schlusswort. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Bleibt mir gewogen. Alles Gute. Euer Andreas. Tschüss.
Who took your measurements from your toes to the top of your head? Yeah, you know. Who bought your clothes and new shoes and wrote you a book you never read? Yeah, you know. Who was it? Yeah, you know, we real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. I hope you're listening. Are you? Who was it you called the good shepherd, rounding up the kids for their meal? Who chased your shadow running out behind, clinging to your high-flying heels? High-flying, high-flying, high-flying heels. Who was it? Hey, you know we real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. And I hope you're listening. Measured the distance from the planets right down to your big blue spinning world, and heartbeats and tears and nervous laughter spilling down all over you, girl. Who was it? Yeah, you know real cool. And the world keeps on turning. Who was it? Yeah, you know we real cool. And I hope you're listening. Sirius is 8.6 light years away. Arcturus is 37. The past is the past and it's here to stay. Wikipedia is heaven. When you don't want to remember no more. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. And I hope you hear me and you'll call. Yeah, we real cool.